Sie hören den Kurier.
Wenn es um Podcasts geht, kennt sich niemand so gut aus wie du. Dann vote beim k.at Podcast Award für deine persönliche Hitlist. Ab sofort auf k.at.
Der heutige Tag könnte im Nachhinein ein ähnlicher Wendepunkt werden wie die Veröffentlichung des Ibiza-Videos. Erstmals in der Zweiten Republik hat es eine Hausdurchsuchung im Bundeskanzleramt gegeben. Auch die ÖVP-Zentrale wurde von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft durchsucht. Der Vorwurf lautet auf Untreue und Bestechlichkeit und könnte die Koalition auf eine ordentliche Belastungsprobe stellen. Doch warum gibt es diese Vorwürfe? Wer steht unter Verdacht und wie wird das Ganze noch ausgehen? Dazu habe ich heute den Innenpolitik-Experten Christian Böhmer vom Kurier zu Gast bei mir im Podcast-Studio. Mein Name ist Elias Nadmesnik und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Heute ist klar geworden, warum die ÖVP in den letzten Tagen so nervös war. Begonnen hat es vor einer Woche mit einer Pressekonferenz von der stellvertretenden Generalsekretärin Gabi Schwarz. Sie hat vor möglichen Hausdurchsuchungen bei der ÖVP gewarnt, um dann vor den Journalisten zu betonen, dass die ÖVP schon länger dazu übergegangen sei, all ihre Daten regelmäßig zu löschen, zu deren Aufbewahrung man nicht gesetzlich verpflichtet ist. Es ist nichts mehr da, hat sie gesagt. Und jetzt wissen wir, dass diese Aussage eher an die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft adressiert war, als an die verdutzten Journalisten. Als dann vor wenigen Tagen ÖVP-Scharfmacher Andreas Hanger losgeschickt wurde, um gegen, Zitat, linke Zellen in der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft zu warnen, war klar, da ist etwas im Busch. Doch kehren wir noch einmal zu Ibiza zurück, denn irgendwie beginnt die Geschichte auch dort. In dem Video hat Strache ja behauptet, dass es käuflichen Journalismus gibt, vor allem eine Boulevardzeitung sei gekauft. Und heute wissen wir, er hatte recht. Denn gleichzeitig mit der ÖVP gab es auch bei der Tageszeitung Österreich eine Hausdurchsuchung. Der Verdacht, die ÖVP soll mit Steuergeld aus dem Finanzministerium geschönte Umfragen eingekauft haben, sie dann gemeinsam mit Inseratenaufträgen an die Zeitung Österreich weitergegeben haben und sich dort eine positive Berichterstattung gekauft haben. Das alles mit Steuergeld. Im Fokus der Justiz stehen neben Sebastian Kurz vor allem auch Thomas Schmidt, Ex-ÖBAG-Chef und damals Generalsekretär im Finanzministerium, aber auch eine ganze weitere Riege aus dem innersten Kreis um Kurz. Für sie alle gilt die Unschuldsvermutung. Für die Opposition ist Kurz jedenfalls rücktrittsreif. Die Vorwürfe gegen den Kanzler und seine engsten Mitarbeiter sind einmalig in der Zweiten Republik, sagt etwa der stellvertretende SPÖ-Clubchef Jörg Leichtfried. Der Rücktritt des Bundeskanzlers sei angesichts der aktuellen Entwicklungen unausweichlich, hat auch der Chef der Freiheitlichen Herbert Kickl heute gesagt. Und die Neos nehmen Justizministerin Alma Zadic von den Grünen in die Pflicht, dass sie die Justiz vor den Anwürfen der ÖVP schützen muss. Doch was genau bedeuten jetzt die Hausdurchsuchungen für die handelnden Personen? Was wollten die Ermittler dort finden? Und könnte die türkis-grüne Koalition jetzt daran zerbrechen? Und nicht zuletzt, was bedeuten die Vorwürfe für den Bundeskanzler selbst? Dazu begrüße ich jetzt unseren Innenpolitik-Experten Christian Böhmer, der die 104 Seiten starke Anordnung zur Hausdurchsuchung der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft durchgearbeitet hat. Lieber Christian, danke fürs Kommen.
Sehr gern.
Christian, zuallererst, wo überall haben jetzt genau die Hausdurchsuchungen stattgefunden?
Also laut unseren Informationen gab es Hausdurchsuchungen in der Bundesparteizentrale der Österreichischen Volkspartei, im Finanzministerium, im Bundeskanzleramt, sowie an diversen privaten Standorten, also in Wohnungen von sehr engen Mitarbeitern des Herrn Bundeskanzlers, also Pressesprecher, Strategieberater, Mitarbeiter aus dem Kanzleramt.
Was genau wollten die Ermittler dort finden?
Was sie dort finden wollten, wissen wir nicht. Die Frage ist insofern eine fast lustige, weil was wir haben, ist die Anordnung für die Hausdurchsuchung. Das ist sozusagen, damit man es versteht, das Dokument, in dem die Staatsanwaltschaft erklärt, warum sie jetzt in diese Wohnungen, in diese Büros hineingehen will. Und da finden sich ganz, ganz viele Chatnachrichten. Die Chatnachrichten, die berühmten Thomas Schmidt, das ist offensichtlich auch in diesem Konvolut aus, glaube ich, 30.000 Nachrichten, die gesichtet worden sind, im Zuge der Casinos-Affäre gefunden worden. Und was die Staatsanwaltschaft darüber hinaus finden wollte, erschließt sich mir nicht, weil die Chat-Nachrichten sind zum Teil sehr, sehr klar, sehr eindeutig, weil sie konkrete Kommunikation zwischen einzelnen Personen nachzeichnen. Und es gibt dazu korrespondierend, das hat die Staatsanwaltschaft sich natürlich auch angeschaut, die Buchhaltung im Finanzministerium. Weil einer der zentralen Vorwürfe ist, dazu werden wir ja noch kommen, dass hier öffentliche Gelder veruntreut worden sind.
Genau, es geht also um Untreue und um Bestechlichkeit bzw. Anstiftung zur Bestechung. Was sind jetzt die zentralen Vorwürfe? An welche Personen ist das gerichtet und was genau wird Ihnen vorgeworfen?
Es sind insgesamt 9 Personen, darunter auch der Herr Bundeskanzler, der damals noch nicht Bundeskanzler war. Also wir reden hier, muss man sich vergewärtigen, vom Nationalratswahlkampf, als Sebastian Kurz noch nicht ÖVP-Chef war. Es ging darum, sozusagen, ich rede jetzt immer natürlich, was sozusagen der Vorhalt ist und der Vorwurf ist. Das sind keine Fakten noch, sondern das ist einmal die These, sozusagen die Annahme. Es ging darum, laut der Justiz, dass man sich wohlwollende Berichterstattung sicherstellt. Wie kann man das machen? Indem man kooperiert mit großen Boulevardmedien, insbesondere dem Medienhaus Österreich. Und hier gibt es Korrespondenzen zwischen den Herausgebern von Österreich und Protagonisten aus dem engeren Zirkel der Türkisen. Und es gibt ein sozusagen in diesem Dreieck ist noch ein drittes Standbein, die Sophie Kamersin und eine sozusagen ehemalige Mitarbeiterin von ihr, die ein Umfrageinstitut gegründet hat, die Umfragen, die den Türkisen zu Pass kamen und die nach ihrem Geschmack sind, sozusagen erstellen hat sollen und die dann auch im Österreich vorkommen. Also im Wesentlichen ging es darum, dass man Umfragen in einem Umfang dort platziert bei Österreich, und vor allem mit einem Inhalt, die einem in den Wahlkampf passen und parallel dazu auch Inserate organisiert und schaltet.
Mhm. Kann man vielleicht auch definieren, was genau die Korruption dabei ist, was genau die Untreue auch ist?
Nun, man kann, also wir werden dann wahrscheinlich noch später darauf kommen, der Kurier veröffentlicht ja auch Umfragen, was jetzt sozusagen der qualitative Unterschied zwischen diesen beiden ist. Das, was aus meiner Sicht, wenn es sich bewahrheitet, das Problematischste ist, dass die Staatsanwaltschaft aus den Chatnachrichten und aus der Buchhaltung des BMF davon ausgeht, dass diese Firma, die Umfragen gemacht hat, diese willfährigen Umfragen, diese zurechtgebogenen Umfragen aus Sicht der Justiz, dass die Kosten für diese Umfragen zum Teil aus Mitteln des BMF bezahlt wurden und dass die Rechnungen dafür umdeklariert worden sind. Also es gibt hier konkrete Korrespondenzen zwischen der Chefin von diesem Institut und dem Thomas Schmidt, wo sie ihn fragt, wie soll ich die Rechnungen aufteilen und wie soll ich die quasi etikettieren, damit das sozusagen ausbezahlt werden kann. Und das wäre dann eine klassische Untreue, ja, weil das ist eigentlich Korruption, wirklich politische Korruption im klassischen Sinn, dass sich zwei miteinander ausmachen, dass sie einen Dritten, in dem Fall den Steuerzahler, übervorteilen.
Das heißt, es wurde also Steuergeld verwendet, um dann solche Umfragen zu erstellen, die dann eigentlich einer Partei nützen oder dem damaligen...
Genau, also man muss wirklich, finde ich, immer sehr präzise sein. Es spricht überhaupt nichts dagegen, dass das Finanzministerium Studien macht. Es spricht überhaupt nichts dagegen, dass das Finanzministerium vielleicht sogar Umfragen macht. Das ist alles in Ordnung, das kann es auch machen. In dem Fall war es aber so, dass auch das ist eine Behauptung, die in dieser Anordnung drin ist, dass die Ergebnisse vorher schon feststanden, dass die Ergebnisse nachträglich korrigiert worden sind vom Ministerium. In dem Fall ging es wirklich nur darum, so der Vorhalt, dass es im Wahlkampf der ÖVP passen soll und dass es für den Wahlkampf der ÖVP tauglich sein soll. Und es ging nicht darum, dem BMF zu helfen. Ja? Also die Umfragen waren nicht im Sinne des BMF und deswegen sind die Kosten, die dafür bezahlt worden sind, zudem sie ja noch verschleiert worden sind in anderen Studien, die ganz anders geheißen haben, sind diese Kosten eigentlich veruntreut worden.
Du hast es auch schon vorher ein wenig angesprochen, im Kurier erscheinen ja ebenfalls auch Umfragen und auch natürlich politische Inserate. Hier ist aber sozusagen der Boulevard, also die Tageszeitung Österreich betroffen. Was ist dann jetzt genau der Unterschied zwischen den Inseraten, die im Kurier, also bei uns erscheinen, und denen, die im Boulevard erscheinen?
Also in dem konkreten Fall, wie es auch in der Anordnung drinsteht, deswegen sind auch im Übrigen die Manager vom Medienhaus als sozusagen Beschuldigte da enthalten, ging es quasi um eine Anstiftungshandlung und ging es darum, dass diese Grenzen zwischen Inseraten auf der einen Seite und redaktioneller Arbeit komplett verschwimmen, dass Dinge versprochen worden sind. Wir beim Kurier veröffentlichen ja auch Umfragen, aber man muss sich das so vorstellen, wir haben ein Institut, OGM, mit dem kooperieren wir. Das heißt, wir haben auch die Mitsprache, dass wir Fragen, die uns interessieren, hier formulieren können. Wir zahlen auch einen anderen Preis, weil wir ja die Umfragen veröffentlichen. Davon profitiert wiederum das Umfrageinstitut. Aber wir nehmen, und das ist der entscheidende Unterschied, keinen Einfluss auf Rohdaten, wir nehmen keinen Einfluss auf Umfrageergebnisse, geschweige denn setzen wir es vorher schon voraus, was rauskommen soll bei der Umfrage. Das ist ja das oder wäre ja paradox, dann brauche ich keine Umfrage.
Mhm, du hast eben schon angesprochen, dass eben das auch das Medienhaus Österreich da im Fokus steht. Da geht es ja dann auch um gar nicht so wenig Summen, gar nicht so wenig Steuergeld. Von welchen Summen sprechen wir denn da?
Also beim groben Drüberfliegen ist es jedenfalls mehr als die gesetzlichen Grenzen, wo es um wirklich große, also um Untreue und schweren Betrug geht. Wir reden da von einer Summe, die weit über 1 Million Euro liegt. Das sind also keine Peanuts mehr. Und wie gesagt, das ist Geld, das eigentlich dem BMF gehört.
Mhm. Darauf stehen ja bis zu 15 Jahre Haft, weil die Beteiligten ja auch Amtsträger sind. Da gibt es ja noch einen Erschwerungsgrund, oder?
Genau, das ist, finde ich, auch gut so. Einige der handelnden Personen sind ja zum Teil Beamte gewesen. Für die gelten einfach noch höhere Qualitätsstandards, was sozusagen die Sauberkeit und was die Compliance angeht. Und das gilt im Übrigen auch für Politiker. Ja? Also das heißt, das haben wir bei anderen Korruptionsfällen, siehe dem ehemaligen Finanzminister Karl-Heinz Grasser, da gibt es nochmal 5 Jahre Aufschlag bei der Strafdrohung, weil man sagt, als Minister, als Staatssekretär bist du einfach ein Amtsträger und da gelten für dich noch strengere Regeln und du musst sozusagen noch besser aufpassen auf das Geld der öffentlichen Hand.
Mhm. An dieser Stelle wollen wir nochmal festhalten, das sind Vorwürfe. Für alle genannten Personen gilt auch die Unschuldsvermutung. Aber welche Personen sind da seitens der ÖVP genau jetzt involviert?
Also es sind, den Bundeskanzler habe ich genannt, es gibt die bekannten Strategieberater, die in der medialen Darstellung kolportiert wurden. Also ein Stefan Steiner ist dabei, der Thomas Schmidt ist dabei, es sind der Pressesprecher Johannes Frischmann, dann der für die Medienarbeit im Bundeskanzleramt zuständige, auch ehemalige Pressesprecher Gerald Fleischmann ist dabei, natürlich die Sophie Kammersin, die zum damaligen Zeitpunkt noch in ein Regierungsamt inne hatte. Das sind sozusagen die wesentlichen.
Das liest sich aber wirklich wie das Who is Who des innersten Kreises von dem Bundeskanzler.
Das ist auch das Schwierige. Es gibt sehr wenige Korrespondenzen, wo Sebastian Kurz direkt angesprochen wird in dieser Anordnung. Aber es wäre lebensfremd zu glauben, dass einer der genannten Personen, insbesondere aus dem engeren Kreis, erstens Dinge tut von dieser Tragweite, ohne dass der Parteichef involviert ist. Und das Zweite ist natürlich die Staatsanwaltschaft, das sagt auch die Staatsanwaltschaft explizit in ihrer Anordnung. Es gab ja ein Ziel. Also es gab ja sozusagen das Ziel, dass man innerhalb der ÖVP die Macht übernimmt, dass man das Projekt Ballhausplatz umsetzt, dass man die Nationalratswahl gewinnt. Und warum sollte man das sozusagen das BMF bezahlen lassen? Die These der Staatsanwaltschaft ist ja, weil er damals noch ein gewisser Reinhold Mitterlehner ÖVP-Parteichef war. Das heißt, man hatte gar nicht die Möglichkeit, dass Sebastian Kurz Umfragen in Auftrag zu geben und dann, so wie sich's eigentlich gehört, als Partei oder als Bewegung zu bezahlen.
Also da wurden fremde Mittel, in dem Fall eben Steuergeld, verwendet, um das zu bezahlen. Für wen wird's denn jetzt am engsten? Also wer ist da am meisten betroffen? Ist das der Ex-ÖBAG-Chef Thomas Schmidt?
Also Thomas Schmidt spielt hier eine ganz zentrale Rolle. Das ist nicht weiter verwunderlich. Es setzt sich hier fort, was wir aus den anderen Chats schon kennen. Eine bisweilen devote, aber sehr, sehr, wie soll ich sagen, sehr untertänige Rolle, was den Herrn Bundeskanzler, den jetzigen Bundeskanzler angeht. Also sozusagen Schmidt versteht sich als Ausputzer, als Problemlöser, der das orchestriert, weil er auch an zentraler Stelle im BMF sitzt, das darf man nicht vergessen. Aber auch alle anderen Mitarbeiter im Kabinett scheinen dieses System, das da etabliert worden ist, zumindest zu kennen. Also Pressesprecher und alle genannten kommen eben in den Chats vor. Das ist auch das Irritierende jetzt als Beobachter. dass der Kreis derer, die da offensichtlich gewusst haben, was da alles im Laufen ist mit den Umfragen und wo das geparkt werden soll und wie das sozusagen finanziert werden soll, doch ein größerer war offenbar. Also das wussten nicht zwei, drei Leute, sondern da gab es WhatsApp-Gruppen und das ist alles auch in dieser Anordnung drinnen. Ja.
Gut, an oberster Stelle steht natürlich der Bundeskanzler Sebastian Kurz. Welche Folgen könnte das jetzt für ihn haben?
Strafrechtlich, naja, jetzt werden wir mal schauen, ob es zu einer Anklage kommt. Es ist halt, die Verdachtslage ist schon sehr dicht. Also es liegt nicht nur, sagt nicht nur die Lebensrealität oder die Lebenserfahrung, sondern es scheinen auch die ganzen Nachrichten zu belegen, dass er da schon involviert war. Und nicht von ungefähr, also nicht bei dieser Geschichte, die eine gänzlich andere ist als bei der ÖBAG und so weiter. Er ist auch hier nicht Zeuge, sondern er ist Beschuldigter und es wird sozusagen vermutet, dass er das sozusagen angestoßen hat auch. Und ja, das wäre schon ein sehr schwer, und ich kann mir vor allem auch jetzt als politischer Beobachter, kann ich mir schwer vorstellen, wie die Grünen diese neuen Vorwürfe, die ja gänzlich anders sind als alles, was wir bis vor wenigen Stunden wussten, wie die Grünen darauf reagieren. Ne?
Die Opposition jedenfalls hat den Rücktritt vom Bundeskanzler schon gefordert und hat auch eine Sondersitzung jetzt beantragt. Also welche Folgen wird das für die Koalition haben? Hält die das aus oder hält die das nicht aus?
Meines Erachtens ist das schon, wird das schon sehr eng. Also das ist sehr schwer zu argumentieren, wenn das so ist, ja. Also wenn die Buchhaltung im BMF das so hergibt und wenn sich bestätigt, dass hier Gelder umgetitelt und Rechnungen falsch tituliert wurden, dann kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass die Grünen, die sich ja Korruptionsbekämpfung wirklich auf die Fahnen schreiben seit der ersten Minute, dass sie da noch mitziehen.
Wie wird es jetzt in den nächsten Tagen weitergehen? Wird es auch noch weitere Hausdurchsuchungen geben?
Keine Ahnung. Ist nicht auszuschließen. Warum diese Hausdurchsuchungen sozusagen jetzt doch stattgefunden haben oder nicht, auch das kann ich ehrlicherweise nicht beantworten. Es gibt eine Theorie, die ich ganz spannend finde, dass sozusagen, wenn einmal rufbar wird, dass irgendwann eine Hausdurchsuchung stattfindet und die dann lange genug nicht stattgefunden hat, sich die Leute, bei denen man das finden will, so sicher sind und so sicher fühlen, dass sie dann quasi alles, was sie versteckt haben, wieder in ihre unmittelbare Umgebung zurückholen und dass man dann was findet. Aber ich habe keine Ahnung. Ich kann in dem Fall kann man auch überhaupt nichts ausschließen.
Und wie wird es auch dann politisch weitergehen? Wird das jetzt in den nächsten Tagen auf jeden Fall heiß hergehen oder könnte das auch schon bis zum Wochenende eigentlich das Ende der Koalition bedeuten?
Ich würde da gar nichts ausschließen. Ich weiß, dass zur Stunde die Grünen diese Anordnung sehr genau durchlesen, wenn sie denn schon haben, aber das ist zumindest das Bestreben und sich sehr genau überlegen werden müssen, einfach wie sie das auch mittragen und in welcher Form sie das mittragen.
Lieber Christian, danke für das Gespräch.
Sehr gern.
Wie immer es weitergeht, wir bleiben jedenfalls dran. Morgen früh zu lesen in Ihrer Tageszeitung und ganz aktuell natürlich immer auf kurier.at. Das war's für heute von mir. Einen schönen Abend noch. Um Ton und Schnitt hat sich heute wieder Dominik Kanzian gekümmert. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert ihn bitte auch auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlasst uns eine Bewertung. Bis morgen. Passt auf euch auf. Elias Dotmesnik. Over and out.